Herzlich willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Udo Seelhofer. Heute ist der internationale Tag der Menschen mit Behinderungen. Die Selbstbestimmt Leben Bewegung betont immer wieder: Wir sind nicht behindert, sondern wir werden behindert. Freak Radio denkt heute an eine andere Gruppe von Menschen, die, in diesem Fall von Gesetzen im Staat Österreich, behindert werden. Rund 900 Asylwerberinnen und Asylwerber, die in Österreich eine Lehre machen. Die meisten davon stammen aus Afghanistan. Viele haben einen negativen Asylbescheid, ihnen droht die Abschiebung in ihr Herkunftsland. Dort erwartet sie mit hoher Wahrscheinlichkeit der Tod. Das ist keine Übertreibung. Wir spielen heute die Aufzeichnung einer Pressekonferenz vom 28. November 2019 in Linz. Dort hat sich der oberösterreichische Integrationslandesrat Rudi Anschober für einen Abschiebestopp eingesetzt. Und es berichten zwei Flüchtlingshelferinnen über die dramatische Situation, in der sich ihre Schützlinge derzeit befinden.
Wir haben jetzt seit knapp 2 Jahren, kurz vor Weihnachten, vor 2 Jahren haben wir begonnen, die Initiative Ausbildung statt Abschiebung zu gründen. Da hat es einen ganz einfachen Hintergrund gegeben, dass es seit 2012 in Österreich die Möglichkeit gegeben hat, dass Asylwerber und Asylwerberinnen eine Lehrausbildung machen dürfen. Eine Lehrausbildung bis 25 Jahre, was den Eintritt betrifft, ausschließlich in Mangelberufen, also keinerlei Konkurrenzsituation mit hiergeborenen jungen Menschen. Zwei Hauptmotivationen waren das für diesen sogenannten Hundsdorfer Erlass. Manche Sachen lernt man erst im Nachhinein so richtig schätzen an Menschen. Ja, der Rudi Hunsdorfer hat 2 Überlegungen gehabt und hat damals die ÖVP überzeugt davon. Reinhold Mitterlehner war damals sein Verhandlungspartner, Koalitionspartner. Deswegen öffnen erstens, weil die Aufnahmerichtlinie der Europäischen Union das vorschreibt, das heißt ab einer bestimmten Verfahrensdauer, konkret heißt das 9 Monate in der ersten Instanz, muss der Arbeitsmarkt in wesentlichen Bereichen für Asylwerberinnen und Asylwerber aufgemacht werden, nämlich dann, wenn sie unverschuldet über einen derartig langen Zeithorizont in der ersten Instanz sind oder waren. Das ist der eine Beweggrund und der andere Beweggrund ist, es gibt aus meiner Sicht keine bessere und tollere Integrationsmöglichkeit wie die Lehrausbildung. Warum? Mit der Lehrausbildung verbessere ich meine Deutschkenntnisse. Ich habe ein ganz konkretes Lebensziel, ich habe eine Lebensperspektive. Ich kriege eine Ausbildung, selbst wenn mein Verfahren irgendwann einmal schief gehen würde und ich in mein Herkunftsland zurückgehen müsste, habe zumindest das Kapital einer Ausbildung. Das heißt, es entsteht eine Lebensperspektive damit. Es entsteht eine Situation, wo man schon langsam in die Gesellschaft hineinwächst und wo man ein Teil des Ganzen wird. Na, und in einem guten Betrieb findet man einen Freund. Jüngst haben wir gehabt einen Friseurlehrling aus der Nähe von Scherding auf der Bühne, da vis-à-vis bei der Verleihung des Integrationspreises des Oberösterreichischen. Und da ist das gesamte weibliche Team mit männlichen jungen Lehrlingen mitgefahren und die Chefin auch. Er hat erzählt, ja, Münzkirchen, kleiner Ort, und für ihn ist das einfach super, weil über die Kundschaften hat er quasi halb Münzkirchen kennengelernt. Und jetzt ist er verwurzelt einfach ein Teil der Gemeinde, ein Teil des Ortes. Und genau darum geht's. Das heißt ja Integration, ein gutes Miteinander zu schaffen. Wir haben vor 2 Jahren, wie gesagt, begonnen. Warum? Weil es einen ersten Anlassfall einer Abschiebung gegeben hat, damals aus einem Dorfwirtshaus direkt aus der Küche heraus, ist es zur Abschiebung von einem jungen Menschen aus Pakistan gekommen. Und wir haben daraufhin gesagt, probieren wir, dass wir überparteilich etwas zusammenbringen, deswegen die Gründung von Ausbildung statt Abschiebung. Mittlerweile ist das die größte Initiative, die es in den letzten Jahren überparteilich gegeben hat, mit über 80.000 Unterstützerinnen und Unterstützer, über 2.000 Wirtschaftsunternehmen. Ich finde das ja am großartigsten, muss ich sagen, weil so ein Aufschrei von Wirtschaft hat es nach meinem Erinnerungsstand zumindest auf einer überparteilichen Ebene, ohne dass es organisiert wurde von einer Kammer oder so ähnlich, noch nie gegeben. Und wir haben 135 Gemeinden, wenn ich es richtig im Kopf habe, die ebenfalls Gemeinderatsbeschlüsse gefasst haben, und zwar große Gemeinden, kleine Gemeinden, in Summe vertreten die 2,9 Millionen Einwohner. Und wir haben weit über 100 Prominente, die diese Initiative auch bekannt gemacht haben über die Grenzen hinaus. Wir waren gerade in El Pais mit einer ganzen Seite in Spanien. Wir haben das italienische Fernsehen da gehabt, das finnische, das schwedische, ARD, ZDF und. Das Thema ist international zu einem Thema geworden, weil jeder den Kopf schüttelt, dass man diejenigen, die man eigentlich brauchen würde und die man ja grundsätzlich auffordert dazu, dass sie Integration verwirklichen, dass man die dann auch wieder hinausschmeißt während dieser Ausbildung. Im September haben wir den ersten wirklich großen Erfolg gehabt mit einem Mehrheitsbeschluss im österreichischen Nationalrat für einen Abschiebestopp der betroffenen Lehrlinge. Ein Mehrheitsbeschluss mit den Stimmen damals von ÖVP, SPÖ, NEOS, Liste Jetzt und die FPÖ ist da entschieden anderer Meinung. Okay. Aber das ist gefasst worden. Entschließungsantrag hat den großen Vorteil, dass es einerseits eine Meinungsbekundung ist, Positionierung des Nationalrats, eine mehrheitliche, aber er hat keine Rechtsverbindlichkeit. Das heißt, es ist ein Appell an den zuständigen, hauptzuständigen Innenminister, aber kein Auftrag jetzt im eigentlichen Sinn, den er umsetzen muss. Wir haben dann sofort das Gespräch mit Peschorn, zu dem er sehr kurz Gesprächsverhältnis hat, gesucht und er hat korrekt formuliert, ich habe keine Möglichkeit, dass ich das rechtskonform umsetze, wenn er nicht einen Gesetzesauftrag hat. Und da sind wir jetzt am Arbeiten und es hat mehrere Verhandlungsrunden der Parteien bereits gegeben. Und ich hoffe sehr, dass wir bis zur nächsten Nationalratssitzung, das ist für mich die letzte Frist, am 11. Dezember, einen mit breiter Mehrheit getragenen Beschluss zustande bringen. Da geht es jetzt einmal um den Abschiebestopp während der Ausbildung. Das sagt noch nichts. Erstens einmal haben wir es noch nicht geschafft. Und zweitens sagt das noch nichts über die Zeit danach. Das heißt, das wäre ein erster Schritt, aber noch nicht das, was wir eigentlich in Summe brauchen würden. Die Verhandlungen sind im Laufen. Es geht im Augenblick um Details, die aber wichtig sind. Zum Beispiel um die Frage, ab wann, also für welche betroffene Gruppe gilt es nur für die Zukunft. Wenn jemand einen rechtskräftig negativen Bescheid ab Jänner kriegt, dass er dann betroffen ist und nicht abgeschoben werden soll, oder gilt das auch für jene, die in den letzten Monaten bereits einen negativen Bescheid gekriegt haben? Um solche Fragen geht es derzeit. Das ist in Verhandlung. Ich hoffe sehr darauf, dass das, was grundsätzlich im Nationalrat ja beschlossen wurde, als Meinungsbekundung, als Willensbekundung mit diesem Entschließungsantrag, dass das jetzt auch am 11.12. bei der nächsten Nationalratssitzung umgesetzt wird. Spannend ist, es gibt einen in Österreich noch sehr unbeachteten Bericht der EU-Grundrechteagentur. Die hat sich angesehen in den letzten Monaten in 6 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, zum Beispiel in Frankreich, in Italien, in Griechenland und eben auch in Österreich, den Status der Integrationspolitik. Und da gibt es vehemente Kritik. Vor allem daran, dass es zu wenig Ausbildungsqualifizierungs- und Arbeitsmöglichkeiten für junge Asylwerberinnen und Asylwerber gibt und vor allem daran, dass dieses große Projekt des Zugangs zur Lehre beendet wurde mit Bescheid vom 18. September des Vorjahres. Türkis Blau damals hat das beschlossen und die Sozialministerin hat diesen Erlass verwirklicht. Also ganz massive Kritik mit dem Zitat zum Beispiel, wenn man Jugendlichen keine Chancen gibt in so einer Phase, dann drängt man manche von ihnen in Richtung Kriminalität und das kann ja nicht unser Ziel sein. Wir haben in den letzten Wochen viele, viele Schreiben und Berichte von Betroffenen gekriegt, die teilweise wirklich haarsträubend sind. Manche dieser Berichte sind publik geworden und Thema geworden in der Öffentlichkeit. Da fragt man sich in manchen Bereichen wirklich, wo die Gerechtigkeit in diesem Land noch ist, verstehen einfach viele nicht, warum so argumentiert wird. Deswegen haben wir uns gedacht, laden wir 3 Unterstützerinnen von 2 Betroffenen heute zu uns ein, damit wir nicht immer nur über Zahlen reden, sondern hinter den Zahlen verbergen sich Menschen.
Ja, es ist so, wir begleiten den jungen Mann aus Afghanistan jetzt mittlerweile seit 3 Jahren. Den begleiten wir als Freunde. Bei ihm ist es jetzt so gewesen, der ist eben auch 2015 nach Österreich gekommen, alleine als unbegleiteter Minderjähriger. Sprich, er war einfach ein Kind in der Zeit, wo er gekommen ist. Er ist jetzt bei uns in Österreich erwachsen worden. Er hat einfach eine wesentliche Entwicklung durchgemacht. Alles, was er jetzt gelernt hat, was seine Persönlichkeit auszeichnet, das hat er da gelernt. Und zwar mit den österreichischen Werten, ohne dass man großartig in einen Wertekurs schicken muss oder sonst irgendwas, weil er es einfach mitlebt und zwar wirklich jeden Tag. Er hat total schnell begonnen, Deutsch zu lernen. Das war ihm selber wichtig. Das haben uns damals seine Jugendbetreuerinnen im Wohnheim auch so mitgeteilt, dass er extrem interessiert und engagiert war. Es war am Anfang nicht gleich möglich, einen Deutschkurs zu kriegen. Er ist halt dann immer bei den Betreuerinnen gesessen und hat gesagt, reden wir bitte Deutsch. machen wir so gut wie nur, dass ich die Sprachmelodie lerne. Es ist eine völlig andere Sprache gewesen, eine völlig andere Schrift gewesen. Und er hat es aber dann trotzdem geschafft, in nicht einmal einem Jahr, wo er da war, gleich einmal den Pflichtschulabschluss zu beginnen in deutscher Sprache. Den hat er auch fertig gemacht. B1-Niveau hat er mittlerweile, also auch schon sehr rasch, das hat er schon über ein Jahr. B2 wäre kein Thema, es fehlt halt jetzt die Zeit für sowas, weil er halt arbeiten geht. Also er macht eine Lehre, er hat dann nach dem Pflichtschulabschluss begonnen, sich um Arbeit umzuschauen, damals war das nur möglich mit einer Lehre. Er hat dann in einer Tischlerei eine Anstellung gekriegt, weil die mir auch gesagt haben, die Lehrherren, sie haben jetzt jahrelang versucht, österreichische Lehrlinge zu bekommen. Es war unmöglich. Und das ist eben schon einmal dieser Knackpunkt. Sie dürfen ja eh nur dann anfangen, also haben anfangen dürfen, wenn es wirklich keinen österreichischen Bewerber gegeben hat. Und das nicht nur, dass man sagt, man hat jetzt einmal 3 Wochen gesucht, sondern lang hat man suchen müssen. Ich glaube, da gibt es auch eine Frist mit mindestens 2 Jahren, dass man suchen hat müssen. Die haben dann gesagt, der darf kommen, sie schauen ihn an und am zweiten Schnuppertag haben sie mich dann schon angerufen und haben gesagt, das passt, er kann anfangen, weil er ist einfach extrem motiviert und er stellt sich geschickt an und sie wollen es probieren. Ja, mittlerweile ist es so, dass er das zweite Lehrjahr fertig hat, also alles positiv beendet. Er geht jetzt ins dritte Lehrjahr. Das heißt, für ihn wäre so eine Frist mit Abschiebestopp während der Lehre. Ich finde es eigentlich eine Verhöhnung, weil wenn ich jetzt sage, du musst jetzt gehen, aber mach deine Lehre noch fertig und du warst schon ein Jahr, wirst abgeschoben. Es ist brutal, finde ich. Und vor allem, die Diskussion ist immer, wir haben einen Lehrlingsmangel und wir haben einen Fachkräftemangel. Und dann bilden wir in Österreich Leute aus. Das kostet Geld, das kostet jedem Lehrherrn Geld. Und in dem Moment, wo er ihm was bringt, wird er abgeschoben und der hat wieder weder einen Lehrling, nur einen Facharbeiter noch sonst irgendwas. Und das Problem geht von vorne los. Das verstehe ich einfach schon mal grundsätzlich nicht und ich verstehe auch nicht, manche Leute in der Bevölkerung haben Angst, zu viel Zuwanderung in unser Sozialsystem, zu viel Kriminalität. Genau das wird das aber verhindern, weil der junge Mann erhält sich jetzt seit 2 Jahren selbstständig. Also der hat eine eigene Wohnung und der finanziert sich sein Leben alleine von seinem Lehrlingsgehalt. Das ist nicht hoch in der Tischlerei, im ersten Lehrjahr sehr wenig, jetzt ist es ein bisschen mehr. Er macht das aber ganz allein, er zahlt seine Wohnung, er zahlt alles, was er halt sonst braucht und er kostet dem Staat nichts, er ist nicht kriminell, er hat einen geregelten Tagesablauf, er ist integriert, er kennt viel Leute in Österreich, er ist einfach da angekommen und er sägt sie auch irgendwo schon als Österreicher, weil er einfach 5 Jahre jetzt fast da ist und nur mit Österreichern zu tun hat den ganzen Tag. Fakt war dann, dass eben seine erste Anhörung in erster Instanz beim BFA nicht zu dem Zeitpunkt stattgefunden hat, wo er noch minderjährig war, sondern es wurde halt, ob bewusst oder unbewusst, das will ich jetzt nicht behaupten, gewartet, bis er halt volljährig ist. Weil wenn sie minderjährig sind, haben sie ja zumindest einen gewissen Abschiebeschutz noch gehabt. Die Verhandlungen wurden aber damals in dem Alter einfach nicht gemacht. Er hat über zwei Jahre gewartet auf seine erste Anhörung. Stellt sich mir die Frage, was hätte er denn eigentlich in der Zeit alles tun sollen? Nix und warten und im Zimmer liegen und draußen am Bahnhof herumlungern oder Deutsch lernen, sich um eine Ausbildung schauen, einen Pflichtschulabschluss machen, einfach sich zu integrieren. Das ist ein junger Mensch, der ist lernwillig, lernfreudig und bemüht und der will sich eine Zukunft aufbauen. Das erste Negativ war dann eh relativ rasch da, das war 2017 beim BFA. Dazu muss ich sagen, ich habe mehrere Jungs begleitet. Die Verhandlungen sind schlimm. Es sind eigentlich wie Schauprozesse beim BFA. Sie haben keine Chance. Also es wird jeder Satz den Song stimmt nicht, glauben wir da nicht, ist nicht so, wir wissen es besser. Es sitzen aber keine Juristen beim BFA. Es sitzen wirklich irgendwelche Menschen dort, die Umschulungen gehabt haben, oft nur in einem Kurs von 3-4 Monaten und plötzlich über Menschenleben entscheiden dürfen. Es ist dann Einspruch gemacht worden, das war dann nur im Herbst 2017 gegen diese Entscheidung. Er hat dabei eben alles weitergemacht mit seiner Lehre. Es ist dann die zweite Verhandlung anberaumt worden, jetzt erst 2019, also sprich 2018 ist einmal gar nichts passiert. Dann hat er im Frühjahr heuer hat er dann die zweite Verhandlung gehabt. Das ist respektvoller abgegangen am Bundesverwaltungsgericht und es war auch relativ positive, respektvolle Stimmung, sagen wir mal so. Man hat jetzt nicht sagen können, wie der Richter entscheidet.
Aber das sind unabhängige Richter.
Genau.
Das heißt, das ist auch eine Ist auch rechtsstaatlich, finde ich, sehr wichtig und gut, dass die Berufungsinstanz eine ist, die mit unabhängigen Richtern ausgestattet
genau.
ist. Weil viel zu wenig Mitarbeiter hat, viel zu wenig Richterstellen hat, deswegen gibt es ja diese extrem langen
Verfahren. Genau, es dauert dann einfach alles wieder. Und der hat aber dann jetzt eben die Entscheidung getroffen. Er hat die Integration von ihm gewürdigt, er hat seine Selbsterhaltungsfähigkeit gewürdigt, seine sehr gute Integration, seine Kontakte in Österreich, seine Sozialverbindungen, die er da hat. Dass er die Lehre macht, dass er eigenständig wohnt, dass er halt einfach ein eigenständiges Leben führt, wie jeder andere auch. Er liegt ja niemanden auf der Tasche oder braucht irgendeine Betreuung.
Das heißt, der Bescheid ist ausgestellt worden und er war...
Es ist positiv gekommen im Sinne von einer Aufenthaltsberechtigung plus. Das fällt unter das humanitäre Bleiberecht rein. Das bedeutet einmal für 12 Monate befristet. Er darf im Land bleiben und da eben auch arbeiten. Das ist halt dieses Plus, weil es gibt da die Aufenthaltsberechtigung, da dürfen sie aber nicht arbeiten gehen. Das war für ihn ein Wahnsinn, für uns alle ein Wahnsinn. Das war einfach mal so für einen Jungen einmal wann durchatmen.
Wann habt ihr den Bescheid gekriegt, ungefähr?
Am 1. Juli. 1. Juli 2019 und ja, es war einfach gut. Man hat gewusst, okay, jetzt einmal für die 12 Monate und dann kann man das verlängern lassen und irgendwann, wenn einfach die Integration so weiterläuft und die leider Beschäftigungsbewilligung auch von den Arbeitgebern haben, dann schaut das relativ gut aus, dass das was Längerefristiges wird.
Lässt, genau. Etc. Das darf halt nicht passieren in den 12 Monaten.
Aber es muss einfach alles so gut weiterlaufen, wie es war. Also relativ war man sehr zuversichtlich und halt einfach einmal erleichtert. Aber das BFA hat gegen diese Entscheidung eine Revision, eine außerordentliche Revision gemacht. Und es war dann so, dass 12 Tage später haben wir die Information bekommen, dass eben das BFA dagegen Einspruch macht. Und es geht jetzt zum Verwaltungsgerichtshof und der muss entscheiden, ob dieses Urteil vom Gericht wieder aufgehoben wird und das BFA, das Bundesamt für Fremdenwesen und Asylrecht, bekommt. Die haben eben gesagt, es wurde zu sehr seine Integration gewürdigt. Sie hätten besser gegenüberstellen müssen die Abwägung, das öffentliche Interesse an einer Abschiebung gegenüber seinem privaten Interesse an einem Verbleib. Sie hätten die Integration nicht in den Vordergrund rücken dürfen. Meine Frage, die man immer wieder stößt, man muss jedes einzelne Wort, jeden Satz begründen bis ins Detail als Asylwerber. Aber da reicht der Floskel, das öffentliche Interesse. Was ist das öffentliche Interesse? Wer ist das öffentliche Interesse und was beinhaltet es? Ich weiß es nicht. Mein öffentliches Interesse ist es nicht.
Und formal, darf ich als Erklärung dazu sagen? Im Bleiberecht muss die Behörde eine Abwägung, Interessensabwägung genau. durchführen, laut Gesetz. Ich will jetzt nur zitieren und wiedergeben, das ist nicht mehr unbedingt meine Meinung. Aber im Gesetz steht so, es muss eine Interessensabwägung zwischen den Integrationsleistungen, die der Betroffene vollbracht hat oder vollbringt, auf der einen Seite und den sogenannten Interessen der Republik Österreich. Interessenslage der Republik Österreich wird da explizit reduziert auf das Fremdenrecht abwägen, was sozusagen schwerer wiegt in der Situation. Deswegen haben wir mehrfach ja den Anlauf genommen, dass bei dieser Interessensabwägung auch andere Interessen berücksichtigt werden, zum Beispiel wirtschaftliche Interessen aus der Region und von Unternehmen in der Region. Damit hätten wir, wenn wir das geschafft hätten, ist noch nicht durchgegangen, wenn wir das schaffen würden, dann würde die Interessensabwägung schon anders ausschauen.
Aber es steht auch, ich habe das nämlich auch nachgelesen, es steht auch drinnen, dass eben bei diesem öffentlichen Interesse an einer Aufenthaltsbeendigung, nennen Sie das, drinnen steht, da wird halt auch berücksichtigt die Sicherheit der Menschen in Österreich, die Moral der Menschen in Österreich. Ich frage mich, was ein Lehrling, der sich nichts zu Schulden kommen hat lassen und seit seinem ersten Tag in Österreich sich nur integriert, schlecht sein kann für die Sicherheit und für die Moral in Österreich. Ich weiß es nicht. Fakt ist, es ist dem stattgegeben worden. Also wir haben dann, also im November, Mitte November ist jetzt das Urteil vom Verwaltungsgericht gekommen, vom Höchstgericht sozusagen, schon über dem Bundesverwaltungsgericht, dass dem stattgegeben wurde. Und die Begründung darin ist eben, dass eine Lehrstelle eben nicht ins öffentliche Interesse reinfällt, nicht ins wirtschaftliche Wohl. Also das wirtschaftliche Wohl des Landes fällt nicht ins öffentliche Interesse, so muss ich sagen. Was widersinnig ist, meiner Meinung nach, weil ein wirtschaftliches Wohl oder Handlungen zum wirtschaftlichen Wohl des Landes fallen nicht ins öffentliche Interesse des Landes, ist für mich schwer nachzuvollziehen.
Die Revision ist auf die Art und Weise stattgegeben worden, das heißt, das Urteil in zweiter Instanz ist jetzt einmal aufgehoben, oder
genau,
was ist der Rechtsstatus jetzt?
Ja, es ist jetzt so, es ist ihm wirklich das humanitäre Bleiberecht entzogen worden, eben mit der Begründung, er hat sich integriert in einer Zeit, als es noch unsicher war, ob er bleiben kann. Das heißt, da reden wir aber von 4,5 Jahren. Was hätte er in den 4,5 Jahren Er hätte ja nicht integrieren können, natürlich, aber wollte man das? Er hat sich da integriert, wie er es noch nicht gewusst hat, ob er bleiben darf. Und eben dadurch, dass er eben erst 4,5 Jahre da ist, ist das eigentlich zu früh passiert. Und dadurch ist das Gewicht auf dem öffentlichen Interesse viel größer als sein privates Interesse. Also es geht einfach um die Zeitdauer.
Spruchpraxis.
Diese 5 Jahre sind aber eine Richtlinie. Das ist nirgendwo gesetzlich verankert. Die sagen nur, unter 5 Jahren kann man nicht von einer Integration und von einer Aufenthaltsverfestigung reden. Das da gibt es Leute, die integrieren sich in 10 Jahren nicht so gut wie andere in 2 Jahren vielleicht und es ist nichts wert.
Genau. Aber die Spruchpraxis, sozusagen die gelebte Rechtspraxis der zweiten Instanz, ist jene, dass man sagt, 5 Jahre ist so in etwa.
Daumen mal Pi, genau.
In etwa dafür, dass man humanitäres Bleiberecht zuerkennt. Bundesverwaltungsgericht, und ich habe wirklich große Achtung davor, dass die unter den ersten Bedingungen einen wirklich guten, unabhängigen Job versuchen zu machen. Auch unterschiedliche Menschen, wie es immer ist, mit unterschiedlichen Einstellungen, Werthaltungen und so weiter und so fort. Aber ich habe den Eindruck, die bemühen sich ehrlich. Und viele der Richter und Richterinnen sind jetzt in den letzten Monaten dazu übergegangen, dass sie gesagt haben, ich kann nicht das als Trenndatum, als Frist sozusagen hernehmen. 2 Tage vor dem 5. Jahr hat er die Integrationsleistung nicht erreicht und 2 Tage nachher hat er es oder wie, das muss man individuell abwägen. Und deswegen hat es auch Urteile gegeben, wo man eben mit 4,5 Jahren oder mit 4 Jahren Aufenthaltsdauer im Verfahren bereits humanitäres Bleiberecht gekriegt hat. Lassen wir es einmal so stehen. Danke für den Bericht und vor allem danke fürs Tun.
Ja, bitte, gerne.
Wie schaut es bei euch aus?
Wie es bei uns ausschaut? Ähnlich. Vom Rechtlichen her kann ich da keine Unterschiede sagen. Es läuft überall so ab. Unserer hat auch ein Bleiberecht bekommen in der Lehre.
Ist ebenfalls ein junger Afghane.
Ein junger Afghane. Er ist seit 2015 in Österreich, lebte in Mondsee in einer isolierten Umgebung. Das heißt, sie haben eine private Flüchtlingsunterkunft gehabt, betreut von der Caritas, außerhalb der Ortschaft, ohne Busverbindung, ohne Geschäfte. In diesem Haus, Einfamilienhaus, ein größeres, lebten zuerst 30 bis 35 Personen, männliche Personen und eine irakische Familie. Da hat sich dann eine Initiative in Mondsee gebildet, die uns dann gebeten haben, um die irakische Familie zu kümmern, da die Frau sich nicht aus dem Zimmer heraustraute. So sind wir zu der Flüchtlingsunterkunft gekommen. Meine Frau hat sich dann um die Frau gekümmert und um deren 3 Kinder. Und mir war langweilig. Und ich habe gesagt, was soll ich tun? Da sind 30 Leute. Wer Interesse hat, Deutsch zu lernen, soll kommen und ich lerne mit ihnen Deutsch. Interesse war einmal groß, einmal klein, je nach Gefühlslage der Asylwerber. Darunter war auch unser Betreuer und ein, was ich noch erwähnen möchte, und ein Analphabet aus Afghanistan. Beide waren sehr verlässlich und sind fast immer gekommen. Unser Lehrling hat Fortschritte in Deutsch gemacht und der Analphabet wollte immer eine Hausaufgabe haben. Der ist aber über A, B, C, D, E, F nicht hinausgekommen. Er wollte aber, und jetzt macht er B1.
Super.
Ja.
Der hat es echt geschafft.
Ja, dank meiner Frau. Irgendwann habe ich mir gesagt, kümmere dich bitte um den, ich kann mit ihm nicht mehr. Das ist hoffnungslos, der will und will und will. Kann. Und da hat sie sich sehr intensiv betreut, zu A2 geführt und jetzt macht er B1. Und bei Homayun war es so, ich habe mit ihm dann Deutsch gelernt, dann hat er in Vöcklabruck den Vorbereitungskurs zur Hauptschule gemacht und dann hat er ein Angebot zu einer Lehre bekommen. Dann war die Entscheidung, macht er den Hauptschulabschluss oder macht er eine Lehre? Er hat sich dann für die Lehre entschieden. Ihn interessieren Maschinen und er hat ein Angebot zu einer Lehre bekommen und hat dann die Lehre als Prozesstechniker angefangen.
Ne? 2017 gestartet.
2017 gestartet als Prozesstechniker.
Ein Beruf, den wir total suchen.
Ja, zu dem Zeitpunkt hat er schon B1 gemacht. Super. Im ersten Lehrjahr kam es dann zur erstinstanzlichen negativen Entscheidung. Die haben wir erwartet. Dagegen haben wir Beschwerde eingelegt. Im Beschwerdeverfahren vor dem Verwaltungsgericht kam es dann zum Schluss der Verhandlung, muss ich sagen, zu einer überraschenden Wendung. Während der Verhandlung hatte ich den Eindruck, der Richter tendiert zu negativ. Auch der Rechtsanwalt hatte den Eindruck, dass er zu negativ tendiert. Aber ganz zum Schluss der Verhandlung ist er gekippt, der Richter, und hat ihm das Bleiberecht, also den den Aufenthalt des Plus zugestanden und sowohl dasselbe rechtliche. Und dann ging dasselbe rechtliche Vorgang weiter. Dem BFA hat es natürlich nicht gefallen. Das BFA hat dagegen Revision eingelegt. Der Verwaltungsgerichtshof hat der Revision stattgegeben. Es kam zur neuerlichen Verhandlung vor dem gleichen Richter und der gleiche Richter hat der Beschwerde des BFA stattgegeben und ihn negativ beschieden, was den Richter dazu veranlasst hat, seine Meinung hier um 100 Grad zu drehen. Müssen Sie ihn fragen, ich kann es nicht. Es war eine Verhandlung, wo wir am Anfang mit dem Gefühl hineingegangen sind oder während der Verhandlung das Gefühl bekommen haben, der Ausgang steht fest, es wird negativ.
Und das ist jetzt der Status?
Das ist rechtskräftig, ja. Es fehlt noch die schriftliche Ausfertigung. Gegen die schriftliche Ausfertigung wird der Rechtsanwalt Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof einlegen und versuchen, hier eine aufschiebende Wirkung zu erreichen, sodass er nicht abgeschoben werden kann. Ob das durchgeht, wissen wir nicht.
Also die totale Ungewissheit,
ja. Er ist nach wie vor da, in der Lehre. Die Firma ist sehr loyal ihm gegenüber. Sie sagt, solange wir nichts Schriftliches haben, bleibt er bei uns in der Lehre, bleibt der Lehrvertrag aufrecht. Was für ihn natürlich schwierig ist und die Situation für ihn psychisch grässlich ist, weil er immer damit rechnet, dass hier die Polizei jederzeit auftaucht und ihn abschiebt, ne? Mitnimmt und abschiebt. Er möchte nicht mehr nach Afghanistan zurück. Und genau, und hier möchte ich Sie auf eine aktuelle Studie der Friederike Stahlmann aufmerksam machen, die Situation zurückgekehrter Afghanen in Afghanistan untersucht hat. Das ist am 8.9. veröffentlicht worden, diese Studie. Und die Studie sagt generell zusammengefasst, es ist unmöglich für zurückgekehrte Afghanen, hier eine existenzsichernde Situation aufzubauen. Ob sie Familie haben oder keine Familie haben, mit Familie ist es etwas leichter, ohne Familie ist es unmöglich. Ne? Da muss ich jetzt auf meinen Spickzettel schauen. Seit 2016 leben 54,5% der Bevölkerung in Armut. 86% der Stadtbevölkerung leben in Slums. 80% der Arbeit ist nicht existenzsichernd und die Macht der Taliban ist so groß, dass sie selbst in Teilen von Kabul regelmäßig Steuern eintreibt. Gewalt gegen Rückkehrer und deren Familie ist nicht nur zu erwarten, sondern sie tritt innerhalb kürzester Zeit ein. Das sind Zitate aus der Studie. Ne? Es ist so, dass die Rückkehrer, auch wenn sie Kontakt zur Familie haben, entweder von der Familie ausgestoßen werden, weil zu befürchten ist, dass Repressalien gegen die Familien entstehen oder auch die Familie selber Sympathisanten von den Taliban sind und ihre Rückkehrer dann an die Taliban verraten. Es wird Lösegeld erpresst oder es werden auch Nachbarn erpresst, die wissen, da kam ein Rückkehrer. Ein Fall war zum Beispiel dokumentiert, dass dieser sein Haus unentgeltlich an den Nachbarn überschreiben musste, damit hier der Rückkehrer nicht an die Taliban verraten wird. Das ist die Situation. Also ich habe mir die Studie durchgelesen und habe gedacht, wenn ich diese Studie zugrunde lege, dann müsste zumindest ein subsidiäres Bleiberecht für die Betroffenen in Betracht kommen.
Danke einmal für die Information. Zwei sehr ähnliche Situationen, bei Ihnen leider schon ein bisschen weiter fortgeschritten als bei Ihnen. Und jetzt werden manche fragen, warum machen das BFA überhaupt, dass Sie doch jetzt zunehmend in Richtung Revision gehen? Da gibt es unterschiedliche Interpretationen, wissen dort das nur das BFA selbst. Aber manche haben schon den Eindruck, dass die Situation ja beim BFA sehr schwierig 2015 gewesen ist. Das BFA hatte damals auch ganz, ganz viele Asylanträge. Neu, hatte keine Zusatzpersonalausstattung. Die Personalausstattung ist dann im Wesentlichen 2017 gekommen, immer gefordert worden von uns, damit die Verfahren in der ersten Instanz schneller werden. Jetzt gibt es kaum mehr Asylanträge. Wir haben im Durchschnitt in Österreich in der Woche derzeit 250 Asylanträge. Das ist vergleichsweise minimal. Das ist die Situation, die wir in diesem Jahrzehnt eigentlich noch nie hatten, vom Niveau so wenig. Deswegen haben wir jetzt ein BFA, das sehr stark besetzt ist von der Personalsituation, wo vieles auch in richtige Richtung geht, dass man die Zeit jetzt nutzt für Qualitätssicherung zum Beispiel und Qualitätsentwicklung, was die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen betrifft. Aber manche haben auch den Eindruck, man hat jetzt einfach mehr Zeit auch für andere Aktivitäten und Tätigkeiten und schaut sich stärker auch diese Revisionsfragen an. Wie auch immer, können wir nicht sagen und können wir nicht bewerten. Wichtig ist, dass die zweite Instanz einen geraden Weg geht und für uns ist ganz, ganz wichtig, dass es zumindest diesen Abschiebeschutz zumindest während der Ausbildung gibt. Und möchte mal euch dreien danken dafür, dass ihr da seid. Und zweitens, dass es Menschen gibt, die sich für andere Menschen einfach engagieren. Nicht nur zu Weihnachten, die zwei Tage vorher, sondern das ganze Jahr.
Das war für heute Freak Radio. Am Mikrofon verabschiedet sich Udo Seelhofer. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Freak.